Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen. In aller Herrgottsfrühe nehmen wir hier diesen Podcast auf.
Ja, und dann auch noch sonntags.
Und dann auch noch sonntags. Ja. Alles für den Club.
So schlimm.
Alles für den...
Ja, genau. Alles für die Abonnenten, genau.
Ja, ja. Obwohl wir haben ja wahrscheinlich auch ein paar Hörerinnen und Hörer, die uns nicht abonniert haben und nur mal gelegentlich reinhören. Das zeigt zumindest unsere teilweise schwankende Hörerstatistik an. Also es gibt Folgen, die sind sehr beliebt, hochfrequentiert und dann geht es dann wieder runter auf das normale Level. Ja, und das zeigt mir dann auch, dass entweder die ganzen Abonnenten nicht jede Folge hören oder dass wir Event-Hörer haben. Keine Ahnung.
Ja, ja, ja. SOE macht dann doch ein bisschen was, ne?
Ja, ja, ja.
Folgentitel, Shownotes etc.
Folgentitel, ja, das ist auch so ein Ding. Ja, da könnten wir auch mehr Clickbait-Journalismus betreiben, was den Folgentitel beanlangt.
Ja, komm, hör auf.
Ich habe letztens so einen Podcast-Coach gehört, der meinte, man sollte dann nachträglich alte Folgen umbenennen und die dann, dass die dann wieder irgendwie auftauchen im Suchalgorithmus und die dann etwas polarisierender zu bezeichnen, die Folgen.
Ich hatte zuletzt eine Einladung zum Seminar bekommen mit Optimierung im Zeitalter von AI und nicht nur Google im Prinzip, sondern oder andere Suchmaschinen, sondern gerade, weil da hatten wir glaube ich auch schon in der Vergangenheit schon mal kurz gesprochen, viele ja ihre Suchanfragen auch mittlerweile einfach in der Oberfläche von ChatGPT oder so eingeben und dann da auf Ergebnisse hoffen, beziehungsweise dann damit dann einfach ja das als Suche nutzen. Und um Gottes Willen, ey, Freunde, was da manch einer besucht, das war noch ein recht seriöses Angebot, ja, wo ich da Kontakt hatte. Aber was da manch, gerade jetzt auch wieder, mir ist das die letzten Wochen aufgefallen, gerade in Instagram oder dann auch teilweise auf TikTok, was da für Leute Werbung für ihre sogenannten Programme machen, das ist unglaublich. Ja, aber AI, wie gesagt, das eine zieht das andere ja nach, ja, also von daher, das was früher diese Phishing und Dingsangebote waren für Suchoptimierung für Google, ja, für die Google-Seite, das ist natürlich mittlerweile dann auch im Zeitalter, wie gesagt, von AI in dem Bereich, das ist schon, also da muss man echt aufpassen.
Ja, ja, ja.
Das meiste Angebot ist einfach für die Füße, ey.
Das ist leider oft so. AI oder KI macht nicht alles besser. Es wird dann halt nur ausgelagert. Das, was früher teilweise die menschliche Arbeitskraft gemacht hat, das wird dann von AI erledigt. Wir hatten bei uns ein schönes Seminar zum Thema Dokumentationspflichten etc. Und da hat derjenige, der uns da so ein bisschen trainiert hat, in der Universität erzählt, ja, sagt er, die Dokumentationspflichten, die werden in Zukunft wahrscheinlich nicht weniger werden durch AI oder KI, sondern es wird einfach nur ausgelagert, weil es jetzt so schön einfach ist. Die ganzen Dokumentationen, das, was früher halt der Mensch gemacht hat, das wird jetzt in Zukunft die KI und die AI übernehmen. Und er vermutet, es wird sogar noch schlimmer werden, dass wir noch mehr Dokumentationen bekommen in gewissen Bereichen, weil es halt so schön einfach ist, dass es halt dann ausgelagert wird. Ja, na dann gute Nacht.
Ja, die Frage ist halt, inwieweit kannst du wirklich diesen Vorgang der Dokumentation halt wirklich vereinfachen, beziehungsweise selbst wenn es vereinfacht wird, wenn AI dafür genutzt wird, wie gut sind dann letztendlich die Ergebnisse, die hinten rauskommen? Vor allem, wenn du dann auch über AI dann quasi die Suche oder das Aufbereiten bei einer Anfrage dann machst. Weil wir haben ja genug Beispiele jetzt immer wieder mal, ja, wo du versuchst über, oder was heißt versuchst, wo du eine Recherche über AI machst und die Ergebnisse nicht 100% einfach sind. Und wenn man das halt ohne Verifizieren einfach so entgegennimmt, schwierig.
Ja, so ist es.
Was gerade bei euch in dem Umfeld dann auch noch schwieriger wird, weil da geht es auch nochmal um ein paar andere Sachen. Eventuell als wenn hier eine private Suchanfrage startet und da wissen will, keine Ahnung, wie viel PKWs von dieser Art wurden irgendwie letztes Jahr zugelassen. Ja, wobei da gibt es andere Möglichkeiten, als jetzt ChatGPT zu fragen, aber wo man sagt, so dahingestellt, ja.
Ja, und gerade bei solchen Recherchen, da bin ich dann auch immer sehr drauf erpicht, dass mir dann die Quellen angezeigt werden. Wo hat er das gefunden?
Genau.
Oder wo ist die Quelle der Suchergebnisse? Und ja, dann sieht man schon, ob das seriös sein kann, die Information, oder ob es Bullshit sein kann.
Ja.
Ich habe letztens auch was recherchiert, dann hat er mir 12 Reddit-Foren angezeigt. Da wusste ich auch, na ja, ob das jetzt so unbedingt die seriöste Quelle ist, weiß ich jetzt nicht.
Ja, kommt wieder die Frage, was hat er dann wo rausgezogen? Ja? Also, da gibt's auch gute Antworten, aber da hast du
ja
total recht, das muss man schon sehr hinterfragen.
Ja, ja, aber das als Primärquelle zu haben und gar nicht auf andere Quellen gegangen zu sein, das ist dann schon... Ja. Sehr fragwürdig, sage ich jetzt mal.
Ja. Ja, definitiv.
Und wie gesagt, ganz interessant ist es dann wirklich, wenn man mit einem Thema wirklich selbst vertraut ist und sich damit auskennt und dann halt mal so einen Test macht, was schmeißt ihr mir denn da raus? Das ist dann teilweise sehr interessant. Und dann verliert man natürlich auch das Vertrauen in die KI. So ist es leider.
Ja, aber wie gesagt, man muss da ja auch. Man kann die Tools dann nutzen. Man muss halt nur gucken, dass man sie dann nicht ungefragt oder nicht ohne hinterfragen oder wie du schon gemeint hast, mit Quellen überprüfen, dass man da nicht einfach das erstbeste Ergebnis oder die erstbeste Antwort, die man entgegengeworfen kriegt, dann auch wirklich so dann als Gott gegeben, beziehungsweise als AI gegeben, dann einfach entgegennimmt.
So ist das. Ja. Das ist so. Gut, gut. So viel zum Sonntag, das Wort zum Sonntag.
Genau.
Ja, dann lass uns doch mal über den Tellerrand hinausschauen zum Start der heutigen Sendung.
Ja, Tellerrand ist gut. Also das ist hier, da wurde ordentlich aufgetischt, ne?
Da wurde richtig aufgetischt und da wurden neue Formate etabliert. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir auch nur ein wenig über den Tellerrand, weil Samsung hat noch sehr, sehr viel mehr präsentiert. Aber ich glaube, für uns als Apple-begeisterte Technik-Enthusiasten würde ich sagen, ist dieses Fold 8 oder dieses, wie heißt es bei Samsung, Galaxy Z Fold 8. Und ganz besonders interessant ist auch die Schreibweise. Sie schreiben die 8 in der Namensgebung direkt dahinter, kein Leerzeichen, gar nichts. Also das ist wirklich auch so die offizielle Schreibweise von Samsung, wie ich gesehen habe. Auch interessant. Ja, das ist ein ganz neues Format, zumindest für Samsung ist es ein ganz neues Format. Wir haben jetzt dieses obligatorische Reisepassformat.
Auf was hast du jetzt damit angespielt?
Ich springe jetzt nicht auf den Zug auf, wie alle Apple-Fanboys derzeit berichten oder das spekulieren, dass das eine reine Copycat-Geschichte ist von dem neuen iPhone Ultra. Punkt 1. Wir haben das iPhone Ultra oder das iPhone Fold, wie es auch heißen mag, noch gar nicht gesehen. Ja. Also können wir das noch gar nicht sagen, ob es dann auch wirklich eine Kopie ist. Und Punkt 2 ist, man sollte ja immer im Hinterkopf haben, dass so eine Smartphone-Entwicklung nicht von heute auf morgen geht. Das sind ja nun gewisse Zeiten, die man dafür braucht. Und der zweite Punkt ist, es gab ja schon vor dem Samsung Ultra Fold Geräte, die das Format hatten. Ne? Also dieses Pura oder wie heißt es von Huawei?
Ja, genau.
Pura. Und ich glaube, das Oppo Find hatte auch mal damit angefangen. Oder es war auch in einem ähnlichen Format, dieses Passportformat. Und Google hat ja ähnliche Formate. Also von daher glaube ich nicht.
Ja, ne? Also wir hatten da schon mal ein paar Experimente in dem Bereich. Aber ich denke mal, für den Heimatmarkt oder als Gerät an sich, das Pura X. Hast du eben schon, das war eigentlich so mein der Grund meiner Frage eben.
Ja.
Ist, glaube ich, eigentlich das Gerät, ja, wenn man über diesen Formfaktor spricht, eigentlich das Gerät, was dann viele, nicht alle, aber viele auch mal im Kopf dann haben, leider halt nicht weltweit gelauncht.
Genau.
Sonst wäre das, denke ich mal, ein wesentlich präsenteres Thema.
Mhm.
Das Gerät. Ich hab's eigentlich, oder wir haben, glaube ich, die zweite Version schon von dem Pura. Ja, bin ich jetzt nicht ganz so fest drin im Thema, aber ich denke, wir hatten da schon mal ein Update gesehen. Aber wie gesagt, leider nicht weltweit gelauncht, weil ansonsten, denke ich mal, hätten wir da auch eine etwas andere Diskussion. Weil wie du es schon angesprochen hast, viel wird gesagt, Samsung hat da schneller Apple kopiert, als sie mit ihrem eigenen Gerät auf dem Markt sind. Viele beziehen sich dann ja auch aufs Air.
Ja.
Wo sie gesagt haben, Samsung hat im Voraus halt auf Gerüchte-Basis dann einfach mal selbst sowas schnell entwickelt und auf den Markt geschmissen. Es gab vor dem Air auch schon Geräte in dem Bereich, also im Android-Bereich, die halt sehr dünn waren.
Ja,
und, das so ein bisschen den Formfaktor hatten. Also von daher, sich da immer auf Apple zu beziehen, kann man machen. Also für mich hat das Fold 8 so ein bisschen einen Geschmäckler einfach hinterlassen, weil ja gerade auch die Displays von Samsung kommen.
Das ist richtig.
Und wie du schon gesagt hast, der Entwicklungszyklus ist halt länger. Ja, man hat da mit Apple zusammengearbeitet. Die wissen, in welche Richtung, beziehungsweise welche Größe Apple dann letztendlich bestellt hat. Was ich dann auch wieder ganz interessant fand, war halt dieses Behind the Scenes, ja, wo sie gezeigt haben, wie sie halt den Formfaktor entwickelt haben, wie sie dazugekommen sind, durch wie viel verschiedene Displaygrößen etc. sie sich da durchiteriert haben, im Prinzip, bis sie da angekommen sind. War sehr spannend. Ganz beseitigt hat es das jetzt nicht. Aber wie gesagt, da das jetzt denen vorzuwerfen, wenn auch gerade, wie gesagt, von anderen Herstellern bereits der Formfaktor im Markt einfach war, bisschen schwierig.
So sehe ich das auch. Man sollte so ein bisschen den gesamten Markt betrachten und man sollte halt beachten, dass es diesen Formfaktor schon von anderen Herstellern gegeben hat.
Ja.
Und ich meine, es ist schon relativ wahrscheinlich, dass das Apple Smartphone Ultra so aussehen wird. Das ist richtig, aber es ist noch nicht auf dem Markt.
Ob die Maße da auf einen Millimeter genau sind, wie gesagt, alleine schon, wo man gesehen hat, mit wie vielen verschiedenen Displaygrößen, Formfaktoren da gearbeitet wurde von Samsung. Da, wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich minimal eventuell unterscheiden. Interessant wird es also sein, zu sehen, wenn wir es wirklich von Apple halt in der Art und Weise bekommen, wie wird die Qualität sein und wie wird sich vor allem, wie gesagt, der Faltmechanismus unterscheiden, beziehungsweise wie unsichtbar wird der Falz einfach sein.
Ja, so ist es. Fangen wir mal mit den grundsätzlichen technischen Daten an von dem Gerät. Ich ratter jetzt nicht alles runter und mir ist auch der SoC relativ egal. Das ist ein aktueller Snapdragon, der da drinnen hängt. Bei dem Gerät kommt es mir persönlich auch gar nicht auf die reine Performance an, weil das Interessante ist halt der Formfaktor und so ein paar andere Dinge, würde ich sagen. Wir haben 4,5 mm Dicke im aufgeklappten Zustand. Wir haben einen Startpreis von 1.999 Euro, also 2.000 Euro, den ich relativ interessant finde. Viele haben, für Samsung ist das ein relativ hoher Preis. Die haben die Preisschraube nochmal angezogen. Aber wenn wir uns die Gerüchte anschauen, was das Ultra, also das iPhone Ultra angeblich kosten soll, könnte das sogar noch ein, in Anführungsstrichen, eine preislich interessante Alternative zum Ultra sein, wenn das Betriebssystem nicht der ausschlaggebende Punkt ist. So sehe ich das. Wir haben 7,6 Zoll Display Innengröße im aufgeklappten Zustand logischerweise und 5,5 Zoll Außendisplay im 16:10 Format. Das Innendisplay, Moment, wer hat denn jetzt 16:10? 16:10 ist das aufgeklappt und 4:3 ist das Seitenverhältnis im zugeklappten Zustand. So ist es, glaube ich, korrekt. 5,5 Zoll Außendisplay, richtig. Was wohl auch sehr gut angekommen ist. Ich habe da so ein paar Hands-on-Videos gesehen, das soll wohl für Social Media, für Surfen wohl sehr interessant sein. Und ehrlicherweise hat dieses Gerät auch so einen großen Reiz auf mich ausgeübt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es gefällt mir schon sehr gut. Ja. 4.800...
Also ich finde
ja, bitte. Erzähl weiter.
Nehmen wir erstmal weiter.
4.800 mAh Akku. Und da haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, über die Akkutechnologie. Genau. Silizium-Kohlenstoff-Akku ist jetzt endlich reingekommen. Es geht jetzt doch, obwohl sich Samsung ja so ein bisschen dagegen gesträubt hat. Und scheinbar sind sie jetzt der Meinung, dass die Technologie so ausgereift ist, dass sie das jetzt auch hier einsetzen können. Was sehr negativ aufgefallen ist bei vielen Leuten, Journalisten etc., die das in der Hand gehabt haben. Wir haben jetzt kein stufenloses Scharnier mehr. Das heißt, wir haben jetzt die Einrastpunkte geschlossen, offen und ich glaube eine Mittelstellung. Aber bei den Vorgängergeräten, gut, das Gerät hat jetzt kein direktes Vorgängermodell, das ist ja neu, aber nur vom Formfaktor her. Aber bei den Vorgängergeräten im Fold-Bereich war es stufenlos einstellbar. Liegt aber auch an der Scharniertechnik grundsätzlich, dass das Scharnier ja komplett neu gestaltet worden ist, Titantechnologie etc. pp. Und das ist jetzt halt nicht mehr stufenlos, das hat Einrastpunkte oder definierte Punkte, wo das Display dann halt stehen bleibt. Ja gut, kann ich jetzt nicht zu sagen, ich hatte noch kein Gerät lange im Einsatz, dass ich jetzt sagen kann, stufenlos ist besser oder stufenlos ist schlechter, weiß ich nicht, ob sich das jetzt so negativ auf den täglichen Gebrauch ausüben würde. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja.
So ist es. Das sind so die grundsätzlichen Daten. Ja.
Genau. Was ich nochmal zurückkommen wollte, ist einmal die Namensgebung, weil das, wie gesagt, dieser neue Formfaktor ist ja im Prinzip der Nachfolger des bisherigen Fold 7.
Es gab ja jetzt noch das Ultra, das ist jetzt quasi.
Genau. Und das Fold Ultra, also der, im Prinzip der alte Fold, Formfaktor ist ja jetzt mit dem Zusatz Ultra über dem Fold 8 positioniert.
Mhm.
Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr spannend, dass Samsung da gesagt hat, der neue Formfaktor ist zwischendrin oder ist unser mittleres Gerät und das High-End-Gerät, was ja dann preislich auch nochmal höher positioniert ist, ist das Ultra, was ja dem alten Formfaktor entspricht. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und auch gerade die Preisgestaltung, weil der neue Formfaktor ja jetzt auch günstiger ist als das Ultra. Klar, und nochmal die größeren Displays, andere Formfaktor und so weiter. Ja, technische Ausstattung, Kamerasystem etc. Ja, das unterscheidet sich da ja auch, dass man da, wie gesagt, diesen Weg gegangen ist und nicht gesagt hat, unser neues Topmodell ist halt das Gerät. Was von den Specs her auch ein bisschen schwierig wäre, weil, wie gesagt, das bessere Kamerasystem etc. findest du alles im Ultra. Wobei die Preisgestaltung von dem Ultra ist ja ungefähr das, was so gerüchteweise das war, was ja das Fold dann quasi von Apple sein soll. Also ich finde es nur spannend, gerade was die Preisgestaltung betrifft. Weil wir haben jetzt zwei Geräte, die wir spätestens dann, wenn Apple halt ihres vorgestellt hat, dann auf jeden Fall auch direkt miteinander vergleichen können. In Bezug auf, wie gesagt, Display, Kamerasystem und dann halt Preis. Ich denke, dass da Samsung unter anderem auch sehr bewusst diesen Preispoint gewählt hat, ja, weil sie sich A, entweder erhoffen, dass Apple da so weit von weg sein wird, dass viele, die halt dafür Interesse haben, vielleicht dann doch zum Samsung greifen. Oder sie sagen, wenn wir davon ausgehen, dass Apple gezwungen ist, mit ihrer bekannten Apple-Tags sich an diesem Preis zu orientieren, sie vielleicht dann so 200 bis 300 Dollar oder Euro dann drüber liegen, ja, aber nicht dieser laut Gerüchteküche exorbitante Preis irgendwo Startpoint 2,5 oder so, ja. Was uns als Kunden eigentlich entgegenkommen kann, ja, wenn Apple, wie gesagt, gezwungen wäre, da sich jetzt ein bisschen niedriger zu orientieren am Preis. Aber da, wie gesagt, alleine schon die Positionierung von dem Formfaktor jetzt quasi in der Mitte von ihren Foldables, fand ich schon sehr interessant. Ich glaube, und da hatten wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, dass der Formfaktor sehr interessant sein kann. Es wäre zumindest mal in diesem Massenmarkt ein neuer Formfaktor gewesen. Ja, wie gesagt, Samsung hat es jetzt vor Apple gebracht, aber der Update-Zyklus, oder die sind ja sowieso vor Apple dran, was jetzt so die Veröffentlichung von ihren Geräten betrifft. Ich bin, wie gesagt, was mich halt jetzt wirklich interessiert ist, wie sieht das Kamerasystem bei Apple aus und wie werden wir preislich liegen.
Mhm.
Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Kamerasystem nicht ganz so gut sein wird, zumindest mal auf dem Papier.
Ist ja bei dem von Samsung auch nicht so, ne? Ist ja auch etwas schlechter als jetzt so direkt verglichen mit dem Ultra, ne?
Ja, genau. Das ist ein bisschen abgespeckter, aber ich befürchte, dass es zumindest mal auf dem Papier besser sein wird als das bei Apple. Und da wird Apple ein kleines Problem bekommen, wenn sie preislich viel zu weit weg davon sind.
Das Apple-Gerät soll ja auch kein Face-ID haben, soll ja Touch-ID bekommen, etc. Das soll ja auch, ich sag mal, zumindest in der ersten Version, die rauskommt, soll es ja ein bisschen defizitär unterwegs sein, ne? Das,
ja. Wenn man mal überlegt, wie viele Generationen Vorsprung da Samsung schon hat.
7 Generationen, um genau zu sein.
Ja. Ja, Apple kommt jetzt mit ihrer ersten da raus und muss dann gegen sowas wie das Fold 8 jetzt bestehen. Das ist eine Herausforderung. Ich wüsste gerne mal, was da hinter Kulissen bei Apple gerade abgeht.
Weil das ist richtig.
Irgendwas müssen sie gewusst haben und haben, weil die sind ja auch so tief in dem ganzen Lieferkettenspiel mit drinne. Irgendwo müssen die schon gewusst haben, dass da was kommen kann. Oder kommen wird. Deswegen wüsste ich gerne mal, was da bei Apple gerade so alles hinter den Kulissen abläuft. Weil sie haben ja noch ein paar Monate Zeit, ja, bis das Announcement kommt. Aber das sind bestimmt ein paar spannende Wochen bis dahin.
Ja. Ja. Ich meine, und gerade wenn jetzt Samsung 7 Jahre Vorsprung hat oder 7 Generationen Vorsprung hat, dann sollte ja eigentlich das Apple-Gerät mit einem großen Aufschlag kommen und mit einem großen Bang kommen, zumindest was die technischen Spezifikationen beanlangt. Und da dürfen sie jetzt nicht mittelmäßig unterwegs sein im Fold-Bereich. Da müssen sie richtig einen raushauen, nach meiner Meinung.
Also wie gesagt, sie können, oder wo sie wahrscheinlich wegkommen könnten, wäre ein etwas schlechteres Kamerasystem. Wir haben es beim Air gesehen, das war auch schlechter als bei dem beim Edge. Und das Air gibt's immer noch, das Edge ist mittlerweile vom Markt genommen. Wir kennen die Verkaufszahlen nicht, ja, wir haben gesehen, zu welchen Preisen das teilweise über Third Party rausgeht, ja. Da kann man ja schon mal absehen, dass wahrscheinlich die Verkaufszahlen jetzt auch nicht unbedingt das waren, was sich Apple vielleicht versprochen hat. Sie produzieren es noch. Wir werden sehen, ob nochmal ein Update kommt.
Soll ja angeblich, ne?
Genau. Ich würde mir wünschen, dass es nochmal eine Chance bekommt. Und wie gesagt, da am Kamerasystem was gefixt wird oder verbessert. An sich ist das Gerät ja nicht schlecht. Ja, das hat halt einen schwierigen Stand gehabt gegen die aktuellen iPhones. Also gegen die Standard-iPhones.
Auch ja, was den Startpreis beanlangt oder zumindest den Preis bei Apple direkt beanlangt hat. Ja. Im freien Markt war das Ding ja sehr günstig zu bekommen.
Ja, also was sich Apple definitiv, oder was nicht funktionieren wird, ist Akkulaufzeit, wenn die wesentlich schlechter sein sollte. Wie gesagt, ein wesentlich schlechteres Kamerasystem wäre definitiv ein Minus. Formfaktor, da, wie gesagt, das Außergewöhnliche, dass wir da auch einen komplett anderen Formfaktor hätten, ist spätestens jetzt weg, weil Samsung mit dem Fold 8 da einfach früher am Markt ist. Ja, also das, was du sagst, okay, im Vergleich zu den anderen, zu dem Flip und zu dem Z Fold oder so, sind wir mit unserem eigenen Formfaktor jetzt unterwegs, das fällt weg. Also diesen, sagen wir mal, Pluspunkt oder der ist einfach nicht da. Ja, du musst also wirklich das 1:1 mit dem Fold 8 konkurrieren und das ist eine Herausforderung, gerade wenn du das preislich auch bei dir als Ultra quasi jetzt als Top-Modell positionieren willst. Wenn du natürlich da sagst, okay, das wird sich irgendwo einfinden zwischen unserem iPhone und dem iPhone Pro, okay, ja, wäre noch eine Möglichkeit. Nur ob das der Anspruch ist, den Apple eigentlich hatte, ich weiß es nicht, ja. Gerade als ihr erstes Fold, denke ich mal, wäre das eigentlich schon parallel oder über den Pro angesiedelt gewesen. Ob sie das jetzt noch so fahren können, ich weiß es nicht, ja.
Wird man sehen. Spannend. Das Ganze hat jetzt nochmal so ein bisschen Würze reingebracht in den, in den Fold-Markt oder speziell auch die Würze für Apple reingebracht. Ist schon interessant. Also ein Gerät, was mir persönlich sehr gut gefällt und ich würde mir das auch gerne mal im echten Leben anschauen. Also ich würde es mir gerne mal
einfach bestellen, ne?
So.
Kannst du wieder zurückschicken, wenn du bestellst. Dann müsstest du halt nur mal in Vorleistung treten, ne? Oder aber machst halt PayPal 30 Tage, ne?
Nee, aber wenn, würde ich ganz normal den Presseweg gehen und würde ein Pressemuster anfragen bei Samsung und würde jetzt mir nicht irgendwie so ein Gerät bestellen. Also es gibt ja solche YouTuber, die auf dieser Welle fahren, sich Geräte bestellen und die dann wieder zurückschicken, weil sie sonst keine Testmuster bekommen von den jeweiligen Herstellern, finde ich ein bisschen fragwürdig, das Ganze. Aber okay. Irgendwann werden sie dann wahrscheinlich auch bei Amazon gesperrt, wenn das zu oft passiert. Soll vorkommen. Aber das ist ja eine andere Baustelle.
Gut, gut.
Ja, schönes Ding. Und man hat ja jetzt auch gemunkelt, dass dann nächstes Jahr das Flip eventuell wegfallen könnte und halt das Fold 8 oder dann das Fold 9 nächstes Jahr das einfach ersetzen wird, das eingegeht aus der Fold-Sache rausfällt. Kann sein.
Fände ich etwas schwierig. Klar kennen wir auch wieder nicht die Verkaufszahlen. Vor allem muss man jetzt mal abwarten, wie das Fold 8 einfach einschlägt und wie oder welchen Einfluss das hat auf das Flip. Weil das Flip ist preislich auch nochmal ein bisschen anders positioniert. Mhm. Es ist definitiv ein anderer Formfaktor, weil du nachher vom Formfaktor her ein normales Smartphone in der Hand hast, wenn du das öffnest. Ich finde es nach wie vor einen sehr interessanten Formfaktor. Das ist eigentlich auch das, was ich mir an einem Smartphone, wenn es foldable oder wenn es faltbar ist, was eigentlich so mein Formfaktor wäre. Mhm. Wäre ich im Markt für so ein wie so ein Mini-Tablet, ob es jetzt ein iPad Mini ist oder ein Android, mal dahingestellt, weil wenn ich so im Markt wäre für ein Mini-Tablet und könnte mit diesem Gerät dann quasi mein Smartphone und mein Tablet ersetzen, okay, dann wäre das wahrscheinlich ein No-Brainer, weil der Formfaktor einfach top ist. Ja, du kannst dein Tablet in die Hosentasche stecken, ja, und das ist ein Riesenvorteil, ja. Wenn die Software dann noch mitspielt, man hat ja schon das eine oder andere gesehen, wo noch Anpassungen gemacht werden müssen bei manchen Apps, ja, in dem aufgeklappten Zustand beim Z Fold 8, ja, wo einige gesagt haben, Samsung muss da noch Arbeit investieren, würde ich sagen, über die Hälfte von den Beispielen, die ich online bis jetzt gesehen habe, ist es der Entwickler, der einfach dran arbeiten muss. Das hat nicht unbedingt was mit Samsung zu tun. Klar ist das auch wieder ein relativ neuer Formfaktor, aber da sind, wie gesagt, meiner Meinung nach, bei den Beispielen, die ich gesehen habe, die Entwickler definitiv gefordert, da nochmal dran zu arbeiten und da was zu bringen. Da habe ich natürlich größere Hoffnungen einfach in iOS, weil das die letzten Jahre, gerade auch mit den, was man in der iPad-Entwicklung gesehen hat, oder auch gerade am Anfang mit den verschiedenen Displays, Größen dann beim iPhone, wo das wirklich wunderbar funktioniert hat. Also da erwarte ich mir wesentlich weniger solche Videos, ja, wenn es um Apps geht, die dann auf dem neuen Apple Foldable laufen oder gezeigt werden, ja, als jetzt hier, ja, bei dem Fold 8 zum Beispiel.
Ja, wir werden sehen. Das ist natürlich auch ein ganz großer Faktor bei diesen Faltgeräten, egal ob es von Apple jetzt kommt oder was von Samsung oder von Huawei. Die Software, wenn die Software gut ist, dass sie für Multitasking-Operationen geeignet ist, dann ergibt auch so ein Gerät mehr Sinn. Wenn ich da auch wirklich effektiv mit mehr machen kann auch praktischer die Oberfläche ausnutzen kann. Weil wenn ich nur so plump zwei Fenster nebeneinander schieben kann und das letztendlich das einzige Feature ist, dann bringt mir auch dieser größere Screen letztendlich nicht viel. Ich muss wirklich auch einen praktikablen Mehrwert haben, ist meine Meinung. Und da könnte iOS punkten. Da könnte ein Mehrwert kommen, nach meiner Meinung. Aber okay, wir sehen ja, wie iPadOS mehr oder weniger nicht das bietet, was es bieten könnte.
Bitte nicht iPad und dieses Apple Ultra oder iPhone Ultra oder so bitte durcheinander werfen.
Ja, ich weiß, aber ich meine nur das Beispiel, man sieht ja, was Apple mit iPadOS angefangen hat und es ist ja auch Stück für Stück etwas besser geworden, aber sie nutzen ja auch nun bei weitem nicht das Potenzial, was man aus einem iPadOS rausholen könnte und genauso könnte es dann auch mit dem iOS oder mit dem angepassten iOS für das Ultra sein, dass sie ja am Anfang jetzt nicht so den großen Wurf sehen, was Multitasking beanlangt auf dem Gerät. Das vermute ich jetzt einfach mal so. Das wird sich wahrscheinlich auch erst langsam weiterentwickeln.
Wovon ich mal ausgehe, ist, dass es im aufgeklappten Zustand wie ein iPad funktioniert und wenn du ein iOS-App hast, die eine iPhone und eine iPad-Version in einem zum Beispiel haben, dass du dann auf dem Fold dann auch die iPad-Version sehen wirst und nicht eine aufgeblähte iPhone
was. Das mag durchaus sein, aber halt wichtig ist natürlich auch, wie funktioniert die Interaktion mit mehreren Anwendungen, die Interaktion mit mehreren Fenstern, das ist natürlich interessant. Ne? Wie kann ich da wirklich einen Mehrwert rausholen?
Wie gesagt, ich erwarte mir, dass das im aufgeklappten Zustand ein iPad Mini ist.
Naja.
Und wenn es das erfüllt, ist es schon mal ein großes Plus.
Ja.
Wenn das nur wie ein iPhone funktioniert mit einem größeren Display, dann haben wir ein Problem. Weil, wie gesagt, alle Apps, die in einem Container beide Geräte unterstützen, müssen auf dem Fold meiner Meinung nach die iPad-Version anzeigen und nicht die iPhone-Version.
Mhm.
Ja. Weil ansonsten, mein Gott, hast du ein iPhone mit einem größeren Display. Das funktioniert mit YouTube, ja, aber das war es ja dann im Prinzip auch schon wieder.
Und ich erwarte mir halt eine Interaktion mit mehreren Fenstern gleichzeitig oder zumindest mit zwei oder drei Fenstern, wo ich dann halt mit den jeweiligen Apps interagieren kann.
Ja? Zwei oder drei ist die Frage, aber zumindest mal, dass du links und rechts und dann halt auch, wie gesagt, da zusammen, ja, dass du dann von einem ins andere oder so, ja.
Zum Beispiel.
Aber mehr als nur Copy-Paste oder, aber das, ja. Wie gesagt, das ist wieder eine iPadOS-Frage, ja, da muss man mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, ja, dass es sich wie ein iPad Mini verhält, mit allen Vor- und Nachteilen, die dann iPadOS einfach mit sich bringt. Weniger darf es nicht sein.
So ist es.
Gerne mehr.
Ja, mehr ist immer gut. Ich meine, mehr Optionen sind immer gut. Man muss die Optionen ja nicht nutzen. Das ist es ja.
Genau. Ich würde mir zum Beispiel auch eine
Pencil-Unterstützung.
Stylus.
Ja.
Pencil, genau. Pencil-Unterstützung wünschen.
Auf jeden Fall.
Die wir wahrscheinlich in der ersten Version nicht sehen werden, aber schön wäre es gewesen.
Ja, ich meine, es gibt ja Dinge, die sich halt Apple gerne aufhebt, ne? Bloß da könnten sie sich halt mit einer Pencil-Unterstützung direkt auch von der Konkurrenz abheben. Ich kenne jetzt kein Foldable aus der Android-Welt oder generell, wo eine Pencil- oder Stylus-Kompatibilität vorliegt. Selbst Samsung macht es nicht. Sie könnten es ja spielend machen und sie haben ja mit dem Ultra, es gibt doch ein Gerät, wo Pencil-Kompatibilität vorliegt. Das Note gibt's ja in dem Sinne nicht mehr. Aber genau. Danach haben sie ja dann die anderen Geräte halt mit Pencil ausgeliefert. Und sie könnten es ja, wenn sie es wollten. Ja. Haben
was
sie
könnte
auch.
Was könnte Apple alles, wenn sie wollten?
Es gibt vieles, was sie könnten. Ja. Gut. Das zum Fold oder zum Samsung Fold 8. Ja, jetzt geht's aber weiter mit faltbaren Geräten. Da gibt es nämlich von Counterpoint Research, der Analysebude, eine neue Prognose. Für dieses Jahr noch, nämlich das faltbare iPhone von Apple könnte 2026 auf Anhieb 25% im Foldable-Markt bekommen, also den Marktanteil im Foldable-Bereich. Könnte es mit Anhieb auf den zweiten Platz kommen, direkt hinter Samsung. Samsung soll angeblich da mit 32% dieses Jahr stehen. Nach dem Start oder nach dem, was sie gerade vorgestellt haben, ist das eine gesunde Prognose, würde ich sagen. Und wie gesagt, Apple dann direkt auf Platz 2 mit 25% und Huawei auf Platz 3 mit 24%, einen Platz dahinter. Und der gesamte Foldable-Markt soll angeblich um 21% dieses Jahr noch wachsen. Wie gesagt, Apple soll der Impulsgeber dafür sein und wie gesagt auch Samsung. Bin ich gespannt, ob diese Prognose wirklich realistisch ist. Ja.
Also ich denke, alle iPhone-Nutzer, die fest in dem Ökosystem drin sind, sei es jetzt, weil sie andere Geräte haben oder einfach iOS so toll finden, beziehungsweise das für sie die optimale Lösung ist, oder aber auch vielleicht einfach Apple-Fanboys sind, ja, kann ja auch sein, dass die bis jetzt definitiv das Thema ausgesetzt haben und sehr viele davon heiß sind auf das Apple Foldable und da entsprechend alleine unter Apple-Kunden entsprechend auch Geräte verkauft werden können. Inwieweit was natürlich abhängig davon ist, auch wie gesagt, wie der Preis aussieht. Es gibt garantiert welche, die egal zu welchem Preis kaufen. Aber wenn der Preis sich, wie gesagt, annähernd an dem Fold 8 irgendwo orientieren sollte, ja, wie gesagt, Apple Tags kurz drauf, ja, aber dann passt, dann kann sich das Ding schon verkaufen wie geschnitten Brot. Definitiv. Mit dem Formfaktor denke ich mal auch auf jeden Fall eine gute Chance bei Android-Nutzern, die eventuell sowieso schon mit dem Umstieg auf iOS geliebäugelt haben, ja, und die bis jetzt gewartet haben, bis Apple sein Foldable vorstellt. da steckt definitiv Potenzial einfach drin, wenn Apple kommt. Das, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, das kann auch generell für den kompletten Foldable-Markt nochmal so einen Schub bringen.
Mhm.
Ob das dann wirklich so viel dann sein wird, beziehungsweise ob das generell nochmal dafür sorgen kann, dass der ganze Foldable-Markt nochmal wachsen kann, ist jetzt die Frage, wie viele Apple-Käufer haben oder warten da wirklich so drauf, sich ein Foldable zu kaufen.
So ist es.
Weil die Leute, die jetzt aktuell mit Android unterwegs sind und dann zu Apple deswegen umsteigen, haben einen Grund auf jeden Fall verloren, indem der Formfaktor jetzt von Samsung da ist.
Hm.
Da wird es einige geben, die wahrscheinlich dann doch auch, weil sie einfach mit Android ein bekanntes System haben, vielleicht dann dazu greifen. Auch wenn, weil vielleicht die Verfügbarkeit einfach früher da ist. Ja, das kann auch sein. Und selbst wenn diese zu Apple greifen, klar, das trägt zum Marktanteil von Apple bei, aber ja nicht unbedingt dazu, dass er wächst. Weil wenn ich mir ein Apple Foldable kaufe, kaufe ich mir sehr wahrscheinlich kein Samsung Foldable. Das wirklich so stark wachsen wird, wenn Apple den Markt betrifft.
Ist es natürlich,
wie gesagt, interessanter wird es sein, wie sich die Verkaufszahlen innerhalb von iPhone bewegen.
Das ist interessanter, weil dann könnte man ja auch davon ausgehen, dass der gesamte Foldable-Markt größer werden wird, weil ja ein ganz neuer Player das erste Mal den Markt betritt, also das Marktsegment betritt. Aber wie gesagt, die Frage ist, wie reagiert der iOS oder der Apple-Kunde? Springt darauf an, steigt er um, kauft er dieses Gerät oder ist er sehr verhalten und kauft halt gar nicht? Ne? Das hängt auch davon ab. Aber man hört ja auch, dass die Geräte zum Marktstart recht knapp sein sollen. Das ist ja auch
das ist halt die nächste Frage. Ja. Inwieweit kannst du da überhaupt entsprechend Zahlen oder den Markt bzw. die Nachfrage einfach bedienen? Ja.
Richtig, genau.
Die andere Frage ist auch wieder, inwieweit steuert Apple natürlich auch über das Angebot die Nachfrage? Wie lange will sie halt den Hype eventuell auch hochhalten? Ja, indem sie die Verfügbarkeiten vielleicht ein bisschen knapp ansetzt.
Du meinst Begehrlichkeiten wecken durch Verknappung? Ja, okay. Ja. Kann sein. Ja. Und die Frage ist auch, ob sie wirklich diese Strategie verfolgen werden, wie beim iPhone X, dass sie erstmal die iPhone 18 Pro Geräte vorstellen. Also nicht das normale 18er soll ja nächstes Jahr kommen, also die Pro und Pro Max Geräte vorstellen und das dann das andere den Release vom Fold etwas verzögern, etwas danach ansetzen werden. Das ist auch die Frage. Vielleicht wird sich diese Strategie aufgrund dessen, dass jetzt das Fold 8 kam, auch etwas verändern. Diese Release-Strategie könnte ja auch sein, dass das darauf Einfluss hat.
Ja.
Weiß ich nicht. Weil da sind sie ja nach meiner Meinung noch relativ variabel, das etwas zu korrigieren. Es sei denn, sie haben wirklich solche Produktionsprobleme, dass sie nicht genügend Geräte zum Start verfügbar haben, was wir nicht wissen. Keine Ahnung.
Ja, die Frage ist halt, wie können sie auch kalkulieren in Bezug auf jetzt die ganzen RAM-Preise, die wir haben? Wo wollen sie oder wie wollen sie das jetzt aufteilen zwischen den einzelnen iPhone-Produktlinien? Das kann auch sein, dass es da eine Begrenzung einfach gibt, wie du produzieren kannst. Ja, du weißt, was du die letzten Jahre an iPhone Pros einfach verkauft hast. Ja, und auch in welcher RAM-Konfiguration. Da kannst du ungefähr sehen, wie viel du zum Verkaufsstart einfach haben musst, um halt die Nachfrage nach deinen neuen iPhone Pros zu befriedigen oder halt da ausliefern zu können. Und wie viel hast du dann zu welchem Preis noch über, ja, um dann das Ultra, also beziehungsweise das Apple Fold zu bauen? Könnte in der aktuellen Situation auch nochmal so ein Fragezeichen sein. Wobei, wenn man mal von den technischen Daten her ausgeht, klar, fällt das Display nochmal ein bisschen teurer als das Standard-Display. Aber ich denke, allein von den Komponentenpreisen her wirst du da im Vergleich zum Pro eventuell, ja, je nachdem, nicht so viel teurer sein. Zumindest hoffe ich es für Apple. weil, wie gesagt, die stehen aufgrund des Full Aids definitiv auch unter einem gewissen Druck, was den Preis betrifft. Mhm. Aber ja, also mal gucken, was Tim Cook da noch zaubert, ja.
Oder Turnus. Tim Cook ist ja bald Geschichte.
Ja, noch nicht.
1. September.
Ja, da kann, ich hoffe, dass er da sein ganzes Know-how noch in die Waagschale reinwirft, ja, zusammen mit den Kollegen. Mhm. aber ja, definitiv die Vorstellung von Samsung, über die wir vorhin gesprochen haben, macht es Apple nicht leichter, ja.
Nein, das ist richtig. Mit dem Gerät müssen sie sich jetzt wohl oder übel messen lassen. Ne? Mhm. Nicht nur mit dem Gerät, sondern auch mit allen anderen Geräten am Markt. Obwohl mir alle anderen Geräte am Markt weniger Bauchschmerzen machen als die direkten Samsung, oder es wird ja eigentlich in erster Linie immer Apple und Samsung miteinander verglichen. Ja, das ist ja so.
Ja, was denke ich mal weltweit ja gerade auch dann die zwei Player in diesem Segment einfach sind, ja.
Ja, ja. Aber auch bei den traditionellen Geräten werden ja immer so die S26-Geräte mit den aktuellsten iPhones verglichen. Immer diese beiden Geräte oder die beiden Spitzenmodelle aus den jeweiligen Unternehmen werden miteinander verglichen. Ja. Ist so. Gut, dann lass uns den Komplex Foldables mal abschließen und lass uns zu einem Follow-up-Thema kommen. Wir haben ja schon über Wata berichtet, dass Wata ja massive Probleme hat, ihren Betrieb oder besser gesagt das Unternehmen aufrechtzuerhalten oder profitabel zu erhalten, weil sie haben ja einen ganz großen Kunden verloren. Wie heißt es so schön, einen Ankerkunden verloren, nämlich Apple. Haben wir ja auch lange und breit darüber berichtet. Apple Wata war ja exklusiver Lieferant für die Knopfzellen für die AirPods, und Apple hat, wie gesagt, Wata abgeschossen und hat gesagt, nee, das können wir auch woanders produzieren lassen, und sind dann zu einem Konkurrenzunternehmen gegangen. Und was hat mich ja damals schon sehr, sehr stutzig gemacht oder sehr, ich konnte es gar nicht fassen, dass wirklich ein Kunde wie Apple wirklich dafür verantwortlich ist, dass es Wata so schlecht geht, dass sie das halt nicht mit anderen Kunden kompensieren können oder abfangen können, oder dass sie wirklich von einer Marke wie Apple so abhängig sind. Ich meine, wir reden ja von Wata, das ist ja auch ein Name, oder es ist ja auch ein großes Unternehmen, und das kann ich bis heute nicht ganz glauben, dass es wirklich nur an Apple liegt, dass es dem Unternehmen so schlecht geht. Und die FAZ berichtet, dass Wata kurz vor der Zerschlagung und kurz vor der Insolvenz steht, weil Gläubiger ihre Kredite zurückhaben möchten. Dann sagt man, ja, gibt es da keine Laufverträge? Ja, es gibt Laufverträge, aber die Laufverträge von den Krediten sind schon sehr, sehr lange ausgelaufen, und sie wurden immer nur wieder wohlwollend verlängert. Die letzte Verlängerung der Kredite war halt, wo Porsche noch mit einer Finanzspritze eingestiegen ist. Da haben dann halt die Gläubiger gesagt, okay, das ist jetzt ein positives Zeichen, dass wir einen neuen Investor haben in dem Bereich und dass Porsche sich noch hier beteiligen möchte, und haben dann nochmal die Kredite verlängert, und seitdem sich dann auch Porsche zurückgezogen hat und dieses gemeinsame Akkuprojekt halt auch so in der Form nicht stattgefunden hat, hat, und denn Apple noch dazugekommen ist, dass Apple gesagt hat, wir produzieren oder beziehen nicht mehr von euch, haben jetzt die Gläubiger gesagt, tja, wir wollen jetzt die Kredite zurückhaben. Und das bedeutet, dass wohl eine Zerschlagung des Unternehmens bevorsteht. Das heißt, dass Teile des Unternehmens wohl in die Insolvenz gehen sollen, und sie sich wohl von schlechten Firmenzweigen oder von schlechten Firmensegmenten trennen wollen und die in die Insolvenz reingehen lassen wollen. Ja. Und es wird derzeit auch händeringend nach Investoren gesucht, die wohl so nicht vor der Tür stehen. Es sieht schlecht aus für das gesamte Unternehmen.
Da kam nicht mal eins zum anderen. Du hast es ja schon angesprochen. Einmal Apple und dann, wie gesagt, gerade auch die Zusammenarbeit mit Porsche.
Ja.
In dem Bereich da mit Batterietechnik für die Hybridfahrzeuge. Ist natürlich schwieriger, wenn dir so Projekte halt wegfallen, beziehungsweise nicht so anlaufen, gerade die Zusammenarbeit mit Porsche, wie das eventuell geplant war oder vorgesehen war. Mhm. Das ist natürlich schwierig, ja.
Ja, aber ich meine, da sieht man mal, was für ein riesen Output an AirPods dort unterwegs sein muss, dass wirklich so ein Cent-Artikel, lass es auch ein Euro-Artikel sein oder ein Dollar-Artikel sein, was auch immer so zwei Knopfzellen kosten für rechts und links, dass Avatar so lange am Leben halten kann oder dass sie dann so abhängig sind von so einem kleinen, recht günstigen Produkt.
Ja, da macht es halt die Menge, ne?
Ja,
du hast
ja.
Die Anlagen ausgelastet, ja, klar, du produzierst halt die Batterie. Wenn die von keinem anderen auf dem Markt nachwirkt, hast du natürlich dann ein Problem, ja, weil du kannst auch nicht irgendwie dann sagen, wir haben jetzt Kapazitäten für andere frei. Die Nachfrage ist generell im Markt so hoch. Das ist einfach nicht der Fall, ja.
So ist es, ja. Und ich weiß.
Ja, und wenn du dann mal guckst, wie Porsche momentan struggelt, ja, und da Projekte von vorne nach hinten schiebt, ja, und so ein Kram, ja.
Ja, nicht nur Porsche, auch Volkswagen, ne? Oder generell die deutsche Autoindustrie hat derzeit ihre Probleme, ganz
ja,
klar.
Ja, nee, aber gerade Porsche,
ja.
Gerade mit den letzten Zahlen, die man wieder gehört hat, plus dann dem Strategiewechsel, den sie da auch wieder fahren wollen, haha, da hast du als Zulieferer natürlich schon auch gelitten, ja. Und ja, was schade ist, weil Warte an sich, gerade auch was die Technik, ja, und die Bereiche betrifft, in denen sie aktiv sind, ist ja jetzt nicht so verkehrt. Ja, vor allem, ich glaube, der US-Sparte geht's ja auch nicht so schlecht. Das ist ja der Bereich mit den Standard-Autobatterien. Ja, der muss ja anscheinend noch ganz gut laufen. Aber ja, das ist ja auch nicht alles, ne?
Wie wir sehen, ist das nicht alles, ja. Das ist so. Ja. Tja, schade. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. So, dann kommen wir noch zu einem kleinen Nachbericht oder ein Follow-up-Thema über die OpenAI-Geschichte oder das Apple OpenAI verklagt. Wenn man sich die Klageschrift genau anschaut, dann sieht man eins ganz deutlich. Es sind zwar sehr, sehr viele Mitarbeiter dort namentlich genannt worden in der Klageschrift, aber ein Mitarbeiter von OpenAI und ein Kooperationspartner wurde nicht genannt. Das ist nämlich der Johnny Ive, der wurde so namentlich nicht genannt und auch nicht konkret angegriffen von Apple in dieser Klageschrift. Im Zentrum der Klageschrift steht nach wie vor der Tang Tan, ehemaliger Apple-Mitarbeiter. Das ist wohl der Dreh- und Angelpunkt, der als zentrale Figur oder als zentrale feindliche Figur ausgemacht worden ist. Und man vermutet ja, weil ja auch der Johnny Ive mit der Witwe von Steve Jobs befreundet ist und die da wirklich wohl gute Kontakte pflegen, dass das noch so Einfluss hat auf diese ganze Geschichte, weil auch die Witwe von Steve Jobs ist ja eine Person, die sehr viele Aktien hält, Apple-technisch gesehen, und die wohl auch noch so einen indirekten Einfluss darauf hat. Und sie ist ja auch bei vielen Apple-Veranstaltungen vor Ort etc. pp. Das ist so die Vermutung von Mr. Gurman, dass das eine Schlüsselrolle ist. Also diese Figur, die Witwe von Steve Jobs, eine Schlüsselrolle spielt. Das kann durchaus so sein, aber ich vermute auch noch was ganz anderes. Ich meine, Johnny Ive ist nach außen immer noch so, wird immer noch als der Apple-Designer wahrgenommen von sehr vielen Leuten. Und vielleicht lassen sie deswegen auch die Finger davon weg, dass das ein negatives Licht auf Apple werfen würde, wenn sie jetzt ihren eigenen ehemaligen Apple-Designer noch verklagen oder den noch an die Karre pinkeln wollen. Das ist vielleicht auch ein Hauptgrund, dass Apple da wohl einen großen Imageverlust erleiden würde. Das ist auch noch meine Spekulation. Ich denke, das spielt auch noch eine Rolle. Ja. Wie auch immer. Ja. Ich weiß ja auch nicht, ich meine, man weiß ja wirklich nicht, was die Witwe noch für eine Rolle spielt im Unternehmen. Sie ist ja in keiner leitenden Position. Sie ist nicht im Aufsichtsrat. Sie ist zwar oft präsent bei Veranstaltungen, aber das bedeutet ja nichts. Wozniak ist auch noch oft präsent und hat da keinen Einfluss mehr auf Apple in irgendeiner Art und Weise. Also keinen relevanten Einfluss nach meiner Meinung, aber Wozniak ist halt auch oft noch präsent und steht auch noch, glaube ich, auf der Payroll für irgendwelche Dinge bei Apple. Keine Ahnung, aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass er irgendwo lenkenden Einfluss auf Apple hat. Genauso glaube ich das auch nicht bei der Witwe. Vielleicht irgendwo so moralischen Einfluss hintenrum kann sein, weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich glaube eher, dass Apple da ein bisschen Respekt vor hat, ihre ehemalige Design-Ikone zu verklagen und dass das halt ein Imageverlust für Apple wäre oder das Image beflecken würde, so nach dem Motto, guck mal hier, sie verklagen ihren ehemaligen Chefdesigner. Der ja nicht nur der bloße Chefdesigner ist, sondern auch eine große Identifikationsfigur und auch ein ehemaliger Best Buddy von Steve Jobs.
Ja. Hm.
Ja. Naja. So, kommen wir nochmal zum Dauerbrenner Mac Pro oder nicht mehr Mac Pro. Da hat Mark Gurman mal wieder Thema aufgewärmt, was er schon mal aufgewärmt hatte und was ja auch immer wieder spekuliert worden ist. Und da haben wir auch schon darüber berichtet, dass dieser ominöse Extreme-Prozessor ja deswegen nicht rausgekommen ist, weil halt die Kosten so hoch gewesen sind. Auch die Entwicklungskosten waren wohl relativ hoch. Aber es war wohl auch schon ein früheres Prototypenmodell fertig und Apple hat auch an zwei Versionen gearbeitet. Einmal die Extreme-Version M2 und einmal die M3 Extreme-Version. Und beide Male haben sie halt auch Prototypen für die jeweiligen Generationen entwickelt. Aber Apple hat sich dann halt dagegen entschieden, das weiterzuführen und diesen SoC in den Mac Pro reinzubringen. Und das hat er halt nochmal aufgewärmt, dieses Dauerbrenner-Thema. Und ob Apple eventuell nochmal einen Mac Pro rausbringt, hat er auch offen gelassen. Ja, ich meine, nichts ist unmöglich. Apple hat ja auch wieder Displays gebaut, nachdem sie sich davon verabschiedet haben. Warum soll der Mac Pro kein Comeback feiern? Warum nicht? Spricht ja nichts dagegen, nach meiner Meinung.
Ich denke, so schnell werden wir nichts mehr sehen in der Richtung.
Ja.
Wir haben den
Studio,
der die Lücke auf jeden Fall bei entsprechenden Chips gut schließen kann.
Ja, ja.
Weil das bisschen, was du machen konntest oder mit Erweiterungen arbeiten konntest, kannst du auch extern machen mit dem Studio. Das mag vielleicht nicht so schön aussehen, ja, oder nicht alles integriert sein, ja, aber da habe ich sehr große Hoffnung in den Third-Party-Markt in Bezug auf Stapelgehäuse oder was auch immer. Ja, also das ist jetzt nichts, wo ich den Studio nicht irgendwie als Alternative sehe. Die Frage ist halt nur, hat es wirklich Sinn gemacht, das letzte Update halt zu machen? Oder den letzten Mac Pro generell zu entwickeln? Wenn du halt so halbherzig wirklich da dran bist, ja, dir alles zu teuer ist, was die Entwicklung, gerade wenn es um die CPU geht, ja, das Herzstück deines Mac Pros.
Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt den letzten Mac Pro anschaut, den gab es ja maximal in der M2 Ultra Version. Das war ja der letzte Stand der Dinge bei dem Mac Pro. Danach haben sie ihn ja eingestellt. Und wenn man sich dann anschaut, dass sie überlegt hatten und auch schon einen Prototypen angeblich fertig hatten für einen M2 Extreme und der einfach nur gestrichen worden ist, dann macht es schon irgendwo
aus
Sinn,
Kostengründen, ne?
Dass diese Reihe am Leben gehalten worden ist. Weil hätte es dann wirklich einen M2 Extreme gegeben, den es exklusiv nur im Pro gegeben hätte, dann hätte diese Modellreihe Sinn ergeben.
Hätte Fahrradkette.
Ja, ja, aber ich vermute mal, den haben sie relativ zeitnah rausgenommen, den Extreme. Da war der ganze Mac Pro an sich vom Grunddesign oder vom Wechsel vom Intel Mac Pro zum Silicon Mac Pro schon abgeschlossen und sie haben dann halt kurzfristig den Extreme rausgestrichen. Hätte es den Extreme gegeben, hätte diese Produktreihe wirklich Sinn ergeben und deswegen wirkt diese Produktreihe auch so deplatziert im direkten Vergleich zum Mac Studio, der ja technisch gesehen also von den Leistungsindikatoren auf dem gleichen Level war. Der Mac Pro hat halt nur ein paar Aufrüstmöglichkeiten, die marginal sind. Und deswegen wirkt der so fremd, der Mac Pro, weil halt der Extreme fehlt.
Ja, ja, den wir nie bekommen haben.
Naja, eben. Eben, genau.
Weil, wie gesagt, und klar, heute in der Zeit, wenn du sagst, hier, wir können da keine 5 GB RAM reinhauen, ja, das rechnet sich finanziell nicht. Okay, ist ja in Ordnung. Nur damals zu dem Zeitpunkt zu sagen, aus Kostengründen eingestellt, warum? Ja, weil der Ausschuss einfach zu groß ist. Du brauchst ja anstatt dann bei dem Ultra, den wir hatten, ja, mit zwei Max-Chips, ja, brauchst du vielleicht 4. Okay, du kannst dann, oder hast entsprechend weniger Output bei den Max-Chips. Ist er dann zu teuer, was den Verkaufspreis betrifft, weil er da mehr...
Ja, also...
Von daher, das ist ein Unding, also... Also wenn nicht Apple, ja, wer hätte sich zu dem Zeitpunkt das leisten können? Klar, wenn du sagst, wir hätten den für 20.000 Euro verkaufen müssen, okay, eine ganz andere Ansage. Wie viel Pros würden dann zu diesem Gerät greifen?
Aber Apple hat ja vor hohen Preisen keine Angst. Ich meine, der voll ausgespeckte Intel Mac Pro, also wirklich alles ausgewählt, was ging, der lag ja auch bei knapp 60.000 Euro. Ne? Das war ja Wahnsinn.
Ja, okay, das war ja dann wieder mit RAM und ja.
Ja, klar, aber Apple hat ja keine Angst vor teuren Preisen.
Ja. Aber wie gesagt, deswegen auch, wenn nicht Apple, ja.
Naja.
Wer hätte das dann bitte zu der Zeit? Deswegen, hätte man sagen müssen, okay, wir stellen das Ding ein und tut uns leid, aber funktioniert nicht. Und ja, wie gesagt, heute mit der Situation, die wir haben, das Studio ist doch die bessere Alternative dazu.
Sehe ich ähnlich, ja. Naja, schauen wir mal. Tja, dann gibt es eventuell, oder es gibt nicht nur eventuell, Apple startet nämlich in den Staaten ein neues Programm, ein neues Mietkauf- oder Leasing-System, wie man es auch nennen mag, wobei ich das differenziert sehe. Entweder miete ich was oder ich habe einen Mietkauf. Ich weiß nicht, ob, habe mir nicht ganz genau die Daten angeschaut, ob man das jetzt hier kombinieren kann, reines Leasing oder Mietkauf. Wie ich das auch rausgelesen habe, soll dann am Ende der Leasingzeit auch die Möglichkeit bestehen, das Ding dann zu kaufen. Das ist genauso wie man das ja im klassischen Automarkt auch tun kann. So ähnlich soll das hier wohl auch bei Klarna dann funktionieren. Klarna ist der neue Partner in den Staaten für die Mietkaufgeschichte. Und dann ist es auch davon auszugehen, dass die anderen bisherigen Finanzierungsmöglichkeiten dann halt auslaufen bei Apple und dass Klarna der exklusive Partner für Mietgeschichten, Leasinggeschichten an Bord ist oder der neue Partner ist. Das bezieht sich aber, wie gesagt, nur auf das Endkundengeschäft. Das Businessgeschäft ist davon ausgeklammert. Also Klarna ist nur im Endkundensegment der Partner. Im Businessgeschäft ist das nach wie vor eine andere Geschichte. Ja, finde ich interessant, obwohl in Europa ja oder speziell auch in Deutschland Klarna so ein bisschen ein schlechtes Image hat. Nicht so gut angesehen ist. So. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Weil Klarna ja in allen Segmenten ja diese Ratenzahlungen anbietet und dass der Kunden so ein bisschen in die Schuldenfalle reinzieht oder ein Indikator oder ein Treiber dafür ist, Konsumschulden zu verursachen. Ne? Deswegen ist Klarna ja bei uns so ein bisschen schlecht angesehen, weil Menschen da ja zu verleitet werden, ja, kaufe jetzt oder zahle später oder kaufe in Raten etc. pp. Wird ja auch sehr, sehr oft angeboten, Klarna als die jeweilige Zahlungsanbieter. Und ja, nicht so stabile Menschen werden dazu verleitet, da Konsumschulden zu verursachen. Auch ein heißes Thema. Und in den Staaten ist das ja sowieso sehr, da wird eine Kreditkarte mit der anderen abgelöst etc. Da ist Wahnsinn. Wahnsinn, was da passiert.
Vor allem, da hast du ja in der Regel auch mehr als zwei. Also nicht nur jeder, oder dann nicht nur du und dein Partner haben eine, sondern da sind ja wahrscheinlich mindestens zwei Karten, die man da hat. Ja.
Wenn es mal bei zweien bleibt, ne, sag ich jetzt ich mal.
Ja, mindestens, ja.
Wahnsinn, was da passiert.
Ja, aber das ist ja nicht nur ein Angebot von Klarna, das, wenn du mal guckst, wenn du heute irgendwo mit PayPal bezahlst, hast du ja auch direkt das Angebot. Willst du mit 30 Tagen zahlen, willst du Ratenzahlung machen, kriegst du da ja genauso. Es wird einem da sehr einfach gemacht, das einfach wegzuklicken.
Ja, das ist das Problem.
Wobei ich dieses 30-Tage-Zahlungsziel bei PayPal auch schon genutzt habe. Gerade wenn ich irgendwas gekauft habe, wo ich weiß, das erscheint erst, zum Beispiel in 30 Tagen. Oder in 40 oder in 2 Monaten, wo ich dann sage, warum soll ich da jetzt direkt in die Zahlung bei PayPal leisten, wenn das noch so lange dauert, dann zahle doch erst in 30 Tagen. Dann habe ich das Angebot auch schon angenommen, aber das ist sehr überschaubar und eine Hand abzählbar. Ja,
und ich glaube, für manche Leute ist das auch, wie soll ich sagen, diese Art digital zu bezahlen, ja auch, das sind ja nur Zahlen auf dem Konto, ob jetzt minus 170 Euro auf dem Konto steht oder plus 170 Euro, das sind ja alles nur Zahlen und Kommas und Plus und Minus, aber
solange der Ausgangsbetrag ja entsprechend ist.
Ja, aber ich glaube, für viele Leute wäre es vielleicht mal sehr heilsam, einfach mal einen ganzen Monat alles mit Bargeld bezahlen zu müssen. Und ja, wenn sie dann einfach keine...
vernünftig Haushaltsbuch zu führen, ne?
Ja, das wäre der, vielleicht der erste Schritt. Aber wenn sie dann keine Papierscheinchen mehr im Portemonnaie haben und nirgendwo etwas mehr, keine Ware mehr bekommen, dann haben sie wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl, wie man mit Geld agiert. Einfach physische Scheinchen gegen Ware zu tauschen. Und wenn dann die Scheinchen nicht mehr im Portemonnaie sind, ja nichts mehr zu bekommen, wäre das vielleicht eine heilsame Schule, zu lernen, mit Geld umzugehen. Das ist meine Meinung. Weil irgendwann kannst du nichts mehr aus dem Portemonnaie ziehen. Dann ist nichts mehr. Du stehst im Supermarkt und kannst dein Essen nicht mehr bezahlen. Weg ist es. Dann musst du lernen, mit deinen Ressourcen umzugehen. Ja. So sehe ich das. So, aber gut. Das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Und zu diesem Finanzierungsmodell kommt jetzt eine ganz neue Geschichte hinein, die in iOS 27 Beta entdeckt worden sind. Da gab es nämlich Hinweise darauf, dass es einen neuen Sperrmodus geben soll. Speziell für die Leute, die eventuell ihre Leasingraten nicht bezahlen oder ihre Mietkaufraten oder was auch immer, die dementsprechend den Zahlungen nicht nachkommen, gibt es dann die Möglichkeit von Apple, einfach das Gerät einzuschränken. Speziell Funktionen einzuschränken, dass man eventuell dann noch mit dem Gerät telefonieren kann, Notrufe absetzen kann etc., also Basisfunktionen, aber dass man Apps, Funktionalitäten ausschalten kann etc., dass man halt ganze Bereiche ausklammert, ganze Funktionsbereiche ausklammert. Das passt natürlich ganz gut zu diesem Leasing-Partner-Thema mit Klarna und das könnte dann in iOS 27 Einzug halten. Interessant. Halte ich jetzt für eine legitime Funktion, weil übertragen wir das mal auf den Autobereich, wenn du dein Auto nicht, deine Leasingraten für dein Auto nicht bezahlst, dann kommen sie dann irgendwann vorbei und holen das Ding ab. Das ist jetzt bei Apple so wahrscheinlich schwer möglich, dann sperren sie halt Funktionen. Ist ja legitim, finde ich. Ne? Ja.
Aber kommen die wirklich und holen es ab?
Das passiert, wenn du dann zeitweise oder wenn du sehr lange deine Raten nicht bezahlt hast, das ist ja auch unterschiedlich. Bei jedem Finanzierungspartner ist das ja unterschiedlich streng reguliert. Nur
die Erfahrung.
Aber wenn du dann monatelang deine Raten nicht bezahlst, dann kommen sie vorbei und holen dein Auto ab. Dann kommen sie mit einem Abschlepper und laden das auf und dann war's das.
Ist das ja wie ein Staaten.
Ja, ja.
Nee, sorry, aber wie gesagt, ich bin da in dem Geschäft nicht drinne. Hab da null Erfahrung.
Es ist ja auch, noch nie ein Auto ist aber auch nachvollziehbar, wenn du deine Raten nicht bezahlst und,
ich hätte gedacht, du kriegst erstmal Post.
Ja, ja, das bekommst du natürlich Mahnungen, klar. Aber wenn dann irgendwann lange nichts mehr kommt, dann ist auch davon auszugehen, dass gar nichts, dass es sehr unwahrscheinlich sein wird, dass du deine Zahlungen
tätigst. Ja, irgendwo, klar. Ja,
und das Fahrzeug wird ja dann mutmaßlich noch weiter benutzt. Das verliert an Wert für den Besitzer, also für die Leasingfirma oder für das Unternehmen, was das Ding verliest. Also ich kann es nachvollziehen, dass sie das Auto sicherstellen wollen, damit es nicht noch mehr an Wert verliert. Also. Mein Auto läuft nicht auf Rädern, sondern auf Wechsel, hieß es ja früher, gab es immer so einen Spruch. Wenn
ja, früher hast du ja auch gesagt, wenn du am Bauen bist, musst du mit dem Kredit auch gleich ein neues Auto kaufen, weil ansonsten hast du irgendwie gerade frisch die Raten am Laufen fürs Haus und dann wird ein Auto fertig oder brauchst ein neues Auto, weil das alte kaputt ist oder so. Das waren ja auch immer so Empfehlungen früher, die du da beim Hauskauf oder Bau, dann bekommst du gleich ein neues Auto, ja.
Ja, gut, halte ich auch für eine gewagte These, aber es ist, naja.
Ja, ich glaube, das hat sich mittlerweile überholt, weil alleine eben, weil du Leasing angesprochen hast, wer kauft denn heute noch Bahnauto? Das kannst du auch an einer Hand wahrscheinlich abzählen.
Also ich habe noch...
Ist doch finanziert oder geleast?
Ich habe noch nie ein Auto geleast. Es sei denn, es sind ja, Sonderleasing-Konditionen in Form von
Presse-Leasing,
ganz andere Geschichte.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst.
Ja.
Das gab ja auch mal hier von diversen Autoherstellern mal so diese 120-Euro-Angebote, die sie rausgehauen haben. Das war ja bei BMW auch mal eine Zeit mit dem 1er BMW vor ein paar Jahren, wo sie da Leasing-Angebote rausgehauen haben, die jenseits von Gut und Böse waren, also ohne Anzahlung und so ein Scheiß. Und dann fährst du da für ungefähr ein Huni ein neues Auto. Mein Gott, wenn ich da gerade im Markt bin, ja, wo will ich günstiger ein Auto fahren?
Ja. So ist es. Aber wie gesagt, regulär habe ich noch nie ein Auto geleast, etc. Ich habe immer bar bezahlt.
Genau.
Oder zumindest überwiesen in dem Sinne, in dem Fall. Und das ja, war's dann.
Ist ja im Prinzip Barkauf.
Ja. Ja.
Wobei auch da wieder aufpassen mit Vorkasse etc. Ja, da hatten wir jetzt gerade das beste Beispiel mit diesem einen Unternehmen, was in Insolvenz gegangen ist, wo so viele Leute bezahlt haben im Voraus. Und so ein Auto auch gebraucht, kriegst du ja nicht günstig, ja, in der Regel, wo die Kohle jetzt weg ist, ja.
Ja, klar. Aber da hatte ich Gott sei Dank bisher immer Glück, weil ich.
Ja, beziehungsweise man geht da nicht so blauäugig vielleicht. Oder lässt sich da auch nicht unbedingt so unter Druck setzen dann. Weil die angeblich hat das Unternehmen ja da sehr mit Druck hergearbeitet. Sie müssen da jetzt unbedingt die Zahlung leisten, sonst können wir da. Ja,
ja. Ja gut, dann, wenn einer Druck ausübt, da bin ich sowieso dann weg, sage ja. ich jetzt mal.
Ja, okay, man ist natürlich auch nie in der Situation. Wie gesagt, man kennt die Situation ja auch nicht von den Käufern. Da mag bestimmt auch die eine oder der eine andere dabei gewesen sein, der einfach auch darauf angewiesen war, auf dieses Fahrzeug, was er da gekauft hat, ja. Und dann, wie gesagt, ich will da keinen irgendwie jetzt sagen, selbst schuld oder so, weil man die Situation nicht kennt. Aber ich wäre da definitiv vorsichtig.
Ja, aber ich war jetzt Gott sei Dank nie in der Situation, dass ich Druck hatte, unbedingt ein Fahrzeug kaufen zu müssen. Ich hatte immer, wenn ich ein Auto gekauft habe, das Gefühl, es müsste jetzt mal ein neues her. Und dann hatte ich eine sehr lange Phase, wo ich elaborieren konnte, was nehme ich jetzt, was nehme ich nicht. Und auch einen sehr langen Suchprozess, bis ich das richtige Fahrzeug gefunden habe, was für mich persönlich das richtige Fahrzeug ist. Und das war, da bin ich auch mal ganz gut mit gefahren. Ne? So ist es.
Ja, ich bin auch momentan bei, mich schlau zu machen über meinen nächsten. Also, und das hat mindestens noch 2 bis 3 Jahre Zeit.
Ja.
Nur das wird, da, wie gesagt, bin ich jetzt, weil aktuell bin ich der Meinung, das wird definitiv in E, also voll elektrisch. Und deswegen bin ich da schon mal am gucken, gerade was so das ganze kommende Angebot ja, der ganzen Chinesen da betrifft. Auch wenn man nicht weiß, ja, mit den ganzen Zöllen etc., die da eventuell ja auch bei der EU kommen sollen. Aber da sind ja auch dann wieder Joint Ventures im Gespräch, ja, eventuell, ja, man weiß ja auch nicht, was mit den VW-Werken passiert, ja. Da war ja auch im Gespräch, dass vielleicht der eine oder andere Chinese da was übernimmt und dann hier in Europa produzieren will, beziehungsweise in Deutschland. Um da halt den Zöllen zu entgehen, wobei da auch wieder die Frage ist, Wertschätzungskette, wie viel wird dann letztendlich wirklich hier vor Ort gemacht? Was kommt vormontiert hier an? Ja, das ist ja auch wieder die Frage, ja. Werden da die Räder noch aufgezogen und das war's dann im Prinzip, ja? Ja, du weißt's ja nicht, ja. Das ist halt immer die Frage, was dann in der Gesetzgebung dann drinstehen wird.
Mhm.
Wie viel Prozent oder welche Arbeiten müssen dann hier vor Ort gebracht werden, damit du halt dem Zoll entgehen kannst, entgehen, in Anführungszeichen. Also. Das ist ja dann die Frage, aber wenn man sich mal den Markt anguckt oder auch gerade die Modelle, die gerade aktuell so dieses Jahr kommen, ist es schon erschreckend, was du bekommen kannst oder wie viel Auto und Qualität auch ja du bekommen kannst im Vergleich zu europäischen Herstellern. Und ich sage jetzt nicht speziell Deutsche, sondern generell, was hier in Europa produziert wird.
Ja, ich gebe dir recht. Und auch wenn jetzt zum Beispiel VW versucht aufzuholen, man merkt zwar, dass sie sehr viel getan haben, aber es ist teilweise immer noch erschreckend, wie weit sie in sehr vielen Bereichen zurückstehen.
Wo du gerade VW sagst, was mich überrascht, wie viele neue T-Roc hier aktuell rumfahren oder zugelassen werden. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo von einem Händler oder so richtig gute Angebote aktuell gibt. Vielleicht auch im Leasing. Man weiß es nicht.
Ja, ne? Kann sein.
Aber was da neue mir jetzt die letzten Wochen im Straßenbild aufgefallen sind, ist unglaublich. Wo ich mich auch frage, ey, die Dinge kriegst du doch in der Regel auch nicht geschenkt. Ja? Die kosten doch Geld. Ja? Wieso fahren da auf einmal so viele von diesen neuen T-Roc hier rum? Und ich so, ja, klar, kann man machen.
Es kann ja auch sein, dass zentral irgendwo ein Firmenleasing ausgelaufen ist und deswegen der Markt mit Gebrauchten überschwemmt ist. Möglich, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Dass wieder bei Eurocar oder bei Sixt irgendwo eine Flotte ausgelaufen ist, die sie da vermietet hatten, die in der Vermietung waren, weiß man alles nicht. Manchmal gibt's dann so eine Schwemme von Fahrzeugen am Markt und man sieht sehr viel T-Rocs.
Wobei auch da, das müssen keine schlechten Fahrzeuge sein, weil früher hat man immer gesagt, nicht vom Vermieter oder so. Aber das heutzutage kannst du da bei, also ist das keine generelle Aussage mehr, die du machen kannst.
Ich arbeite ja mit einem Vermieter zusammen, so ein bisschen, weil ich dann so hochpreisige Fahrzeuge die ersten 1000 Kilometer einfahren darf, weil ab einer gewissen Leistungsklasse, ab einer gewissen Vermietungsklasse müssen halt Fahrzeuge ordentlich eingefahren werden. Die gehen da nicht einfach nackt in die Vermietung. Ich sag mal, so ein Sportwagen oder so eine S-Klasse geht dann erst ab 1000 Kilometer, jedenfalls bei meinem Partner, mit dem ich zusammenarbeite, in die Vermietung, und die Fahrzeuge darf ich dann halt einfahren. Und was ich dafür Geschichten erzählt bekomme, wie teilweise die Fahrzeuge zurückkommen, auch in einem sehr verdreckten Zustand.
Ja.
Es ist erschreckend, was da abgeliefert wird.
Ja, gerade im Sportwagensegment ist das, denke ich mal, schwierig.
Also nicht nur im Sportwagen, generell im Segment der Fahrzeuge, vom Polo angefangen bis zur S-Klasse. Da reicht es von der ausgelaufenen Cola-Dose auf dem Ledersitz bis zum vollen Aschenbecher in einem Nichtraucherfahrzeug etc. Also ich meine, was soll das? Hm? Was soll sowas? Ja, aber gut. Anyway, der Herrgott hat einen großen Tiergarten.
Ja, leider. Ja, was heißt leider? Das ist ja gut so.
Und in manchen Tiergärten sind auch Wildschweine unterwegs. Es ist so.
Was ich in dem Bereich, ich folge ja auf Instagram so einem Sportwagenvermieter.
Ja.
Und weil gerade diese Negativbeispiele sind dann immer sehr interessant, wo ich mich frage, ich miete mir doch ein Fahrzeug, das gehört nicht mir. Und dann gehe ich so mit, oder ich gebe das so verdreckt ab und wundere mich dann, dass ich hier von der Kaution, die ich gestellt habe, eventuell, je nachdem, nichts zurückkriege oder nicht alles, ja.
Wenn ich mir jetzt einen Porsche miete, als klassisches Beispiel, ich miete mir den Porsche, dann ist das ja wahrscheinlich auch ein Fahrzeug, wo ich persönlich von träume. Es ist mein Traumwagen, wenn ich mir ihn miete, oder eines meiner Traumwegen. Und geht man so mit seinem Traum um, auch wenn es nur ein geliehener Traum ist? Würde ich damit umgehen, wenn es mein eigenes Fahrzeug wäre?
Egal, das ob Traum oder nicht, auch wenn ich hier für eine...
Wenn ich einen Fiat 500 miete, ist gleich. Ja.
Den gebe ich doch aber nicht zugemüllt zurück. Das ist doch nicht meiner.
Ja.
Den leihe ich mir doch nur aus. Also das sind so Sachen, wo ich nicht verstehe. Ich habe doch viel bezahlt. Sorry, Freund. Das so geht das nicht.
Ja.
Nee. Aber vielleicht ist man auch einfach nur anders groß geworden. Kann auch sein.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Wie gesagt, diese Begründung, ich bezahle doch dafür. Sorry, aber...
Nein, du bezahlst dafür, dieses Fahrzeug fahren zu dürfen. In dem Zustand, wo du es bekommen hast, solltest du es auch wieder hinterlassen.
Genau. Ja.
Das ist so. Ja. Aber deswegen, ich könnte... das ist, glaube ich, ich weiß, wen du meinst, ein relativ kleiner Vermieter, der ist aus Privat...
Ja, da gibt es einige.
Ja. Und ich könnte das nicht machen. Also wenn ich das wäre als Unternehmen. Ja,
spätestens wenn ich das fünfte Mal so ein Fahrzeug zurückkriege, würde ich sagen, sorry, aber
das würde mich so stark belasten.
Ich suche mir wieder irgendwo eine Anstellung.
Ja, nee.
Das macht keinen Spaß.
Es wird mich belasten. Also, auch wenn du das Fahrzeug wieder aufbereitest, es gibt ja Schäden und Spuren, die sind einfach nicht mehr aufzubereiten. Du kickst es halt, dann irgendwann ist das Leder so kaputt, da hilft dann keine Aufbereitung mehr. Als Beispiel jetzt der Ledersitz. Oder du kannst nicht mit Smart Repair jede Alufelge reparieren. Ne? Oder eine Magnesium-Alufelge ist ja noch viel, viel empfindlicher als eine normale Alufelge etc. Und so eine Alufelge bei so einem Sportwagen, das geht in die Tausende. Das sind jetzt nicht so günstig, das kostet halt Kohle. Ne? Das ist halt nun mal so. So eine Magnesiumfelge von Porsche, da bist du mal mit 8.000 Euro dabei. Ja? Dafür kannst du ein ganzes Auto kaufen. Ja.
Dafür hat sich ein Arbeitskollege von mir gerade ein Anführungszeichen neues Auto gekauft. Ja,
ja, aber wie gesagt, es ist schlimm.
Ja. Das war ja eigentlich nicht das Thema, wovon wir es gerade hatten.
Ne? Nee, aber wir müssen ja auch unsere Themen dementsprechend
unseren arbeiten. Autocontent-Blog.
Und Autocontent ist füllen, ja, ne? Eine Pflichtveranstaltung. Ja. Ja, dabei sponsert uns kein Autokonzern. Das ist auch ganz bitter. Ja. Ja. Gut. Aber zum Schluss noch, zum vorletzten Thema noch ein kleines Display-Thema. Und da geht es um 7 Zoll Displays. Angeblich soll sich die Größe bei dem iPhone 20 ändern. Jedenfalls bei dem Pro Max Top-Modell, und man arbeitet jetzt wohl mit 7 Zoll Displays in der Experimentierphase. Das sagt nämlich der Leaker Digital Chat Station. Hat eigentlich auch einen ganz guten Track Record, aber ich meine, gut, wir sind jetzt bei 6,9 Zoll beim Top-Modell. Das ist jetzt auch keine riesengroße Vergrößerung von dem Display. Ja, dann ist es halt ein 7 Zoll Display beim iPhone 20, soll es so sein. Da hat man ja auch schon die tollsten Gerüchte gehört mit abgerundeten Kanten etc. pp. Also das wird sich wahrscheinlich alles ein bisschen verändern, aber ob das jetzt 7 Zoll sind oder 6,9.
Ja.
Bei uns gibt es ein Sprichwort, das scheißen die Mücken zu, den Rest. Ja, aber du hast ja auch schon in der Vergangenheit gemerkt, bei uns in der Gegend gibt es ganz interessante Sprichwörter, die es, glaube ich, so regional nicht gibt, habe ich das Gefühl.
Ja, da gibt es einiges.
Ja. Ja. Naja, gut, gut. Aber lass uns doch mal zum Gadget der Woche kommen. Wir haben ja gerade über Autoreinigung gesprochen und über Wagenpflege etc. Und das passt wunderbar zum Gadget der Woche, was ich hier getestet habe. Oder was heißt Woche? Ich habe es mittlerweile 3 Wochen oder 2,5 Wochen im Einsatz. Und es ist ein Produkt aus dem Hause Ego. Ego haben wir ja schon sehr oft besprochen. Und es ist eines der Marken, die auch in der Hörerschaft immer sehr großen Anklang finden und wo es immer sehr, sehr viel Feedback aus der Hörerschaft gibt. Das passiert nicht so oft. Es liegt wahrscheinlich auch daran, weil Ego so ein großes Portfolio hat. Und um nun mal die ganze Spannbreite des Portfolios hier abbilden zu können, habe ich jetzt mal ein ganz anderes Produkt getestet, nämlich einen Akku-Nass-Trockensauger. Und zwar einen sehr kompakten Akku-Nass-Trockensauger. Es gibt nämlich auch einen ganz großen Bruder davon, den habe ich jetzt hier nicht getestet, hat für mich auch persönliche Gründe, weil ich wollte was Kleines, Kompaktes haben, nämlich in erster Linie suchte ich ein Replacement, wie man so schön sagt, für meine Garage, weil ich habe normalerweise in der Garage zentral einen Staubsauger stehen, der auch nur dafür gedacht ist und war, das Auto zu saugen, und den wollte ich dann immer griffbereit haben. Der stand da auch schon relativ lange und wie gesagt, das ist dann ein Gerät, was aus der normalen Hauspflege rausgefallen ist und der dann seine Rente in der Garage gefunden hat. Und leider ist es jetzt nicht mehr die Rente, sondern er ist gestorben, um das jetzt mal in Metaphern auszudrücken. Und da brauchte ich, wie gesagt, ein Replacement. Und ich wollte halt auch was mit Akku haben, weil der hatte noch ein Kabel dran und das war auch alles ein bisschen ungelenk. Und war jetzt nicht so praktikabel. Und da habe ich mich lange umgeschaut, was nehme ich dafür, was mache ich damit. Ich hatte was Kleines, Kompaktes, Portables im Auge. Der war dann aber sehr einseitig vom Funktionsumfang und hatte dann auch wohl nicht die Leistung, die ich haben wollte oder ich mir die Leistung quasi vorgestellt habe, die ich haben wollte. Und dann bin ich durch Zufall darauf gestoßen, dass Ego ja auch sowas im Sortiment hat oder mir war sowas im Hinterkopf. Aber zum damaligen Zeitpunkt, wo ich mich umgeschaut habe, hatte ich nur diesen riesen Werkstattsauger mit Werkzeuganschluss für Werkzeuge. Das hat dieser übrigens auch, kleiner Spoiler vorweg. Aber das war mir alles zu mächtig, weil man hat ja so einen angestammten Platz, wo der Staubsauger in der Garage stehen soll und da soll auch der Neue dann hin oder sollte auch der Neue dahin. Und dann habe ich geschaut, es gibt was Interessantes, nämlich den Ego, jetzt muss ich mal gucken, wie der heißt, den Namen habe ich nicht im Kopf, der nennt sich WD-V0300-Emil. Das ist, wie gesagt, ein Nass-Trockensauger, der hat 12 Liter Volumen, also Fassungsvolumen für Flüssigkeiten und dementsprechend für feste Staubgeschichten, Sägespäne, Dreck etc., you name it. Und was mir schon als erstes aufgefallen ist, der ganze Verschluss, um jetzt mal von der von der Anmutung, von der Haptik auszugehen, der ganze Verschluss, wie das Oberteil und der Behälter miteinander verbunden ist, der ganze Verschluss, die ganze Verschlusstechnik ist sehr massiv. Des Weiteren ist auch ein Schwimmer verbaut. Das heißt, wenn der dann irgendwann voll sein sollte mit Flüssigkeit, dann schaltet er sich automatisch ab. Auch eine Funktion, die ich sehr interessant finde. Ich weiß nicht, ob das Marktbegleiter im Sortiment haben. Ist mir hier halt nur aufgefallen. Der zweite Punkt ist, dass alle Zubehörprodukte, das heißt alle Aufsätze am Gerät fest verbaut, nicht fest verbaut sind, sondern abnehmbar sind. Sei es der Adapter für den Werkzeuganschluss, sei es die Fugendüse mit verschiebbarer Bürste oder sei es der Flächenanschluss für um die Flächen zu saugen. Des Weiteren ist auch der 2 Meter lange Schlauch im Gerät verstaubar. Es ist nicht, dass es der Schlauch sich einzieht, sondern man kann ihn in eine vorgewickelte Position unterbringen. Und wie gesagt, alles das, was man hardwaretechnisch an Gerätschaften mitgeliefert bekommt, an Aufsätzen, ist am Gerät verbaut und das hängt auch sehr fest verankert dort. Man verliert nichts und macht dementsprechend einen soliden Eindruck, dass alles, wie gesagt, griffbereit ist und man kann es halt nicht verlieren. Weil gerade in dem Staubsaugersegment habe ich in den letzten Jahren festgestellt, dass zwar sehr viele Zubehörprodukte mitgeliefert werden, aber die dann irgendwo lose rumliegen müssen oder man muss sich dann noch teures Zubehör kaufen, um die zentral irgendwo aufzubewahren. Aber dass es jetzt dedizierte Befestigungsmöglichkeiten gibt, das habe ich in den letzten Jahren kaum noch gesehen, jedenfalls im klassischen Staubsaugerbereich nicht. Früher war das anders, da hatte man richtige Klappen, die man aufklappen konnte und da die ganzen Sachen reinstecken konnte. Das ist in den letzten Jahren halt immer mehr verschwunden. Umso schöner ist es, dass man hier halt das alles am Gerät hat. Das Gerät adressiert wahrscheinlich auch einen ganz anderen Kundenkreis. Das ist jetzt kein klassischer Haushaltsstaubsauger in dem Sinne. Soll es auch nicht sein. Dann gibt es eine sehr interessante Filtertechnik, die ich sehr gut finde. Man hat hier einen verbauten Filter, den man sehr einfach und sehr schnell entnehmen kann. Einmal kurz rumgedreht die Schraube und man kann den Filter rausnehmen. Der Filter ist entweder trocken zu reinigen mit Druckluft oder dementsprechend auch mit Wasser. Den Filter muss man natürlich rausnehmen, wenn man nass reinigen möchte oder den als Nasssauger nehmen möchte. Da muss man halt den Nassfilter einsetzen oder ohne Filter arbeiten. Aber den klassischen Staubfilter sollte man halt zwingend beim Nasssaugen mit rausnehmen. Und das geht sehr, sehr einfach. Ist ja auch immer so ein Gefummel, wenn man jetzt irgendwo einen Filter hat, dass es teilweise ja schwierig ist, den Filter rauszunehmen. Hier hat man eine zentrale massive Schraube und schon hat man den Filter in der Hand und kann ihn dementsprechend reinigen. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass wir ein sehr interessantes Filterreinigungsmanagement haben. Bedeutet, wenn man den Filter jetzt mal nicht ausbauen möchte oder mit Wasser reinigen möchte, haben wir einen Ausblasanschluss. Das heißt, wir haben hier eine Filterreinigungsfunktion. Das heißt, ich kann den Staubsauger, wie gesagt, an diesen Filterreinigungsanschluss anschließen, drücke mehrfach die Reinigungstaste und es wird ein Druck Luftstoß durch den Filter gejagt und man kann halt den Filter dann nochmal durchpusten, wenn er im Gerät verbaut ist. Das bedeutet, man kann zwischendrin nochmal kurz den Filter reinigen, ist auch nicht bei jedem. Oder ich kenne keinen Marktbegleiter, der das halt anbietet. Man möge mich korrigieren, wenn es da Marktbegleiter gibt. Dann gibt es diesen Ausblasanschluss, der nicht nur für die Filterreinigung gedacht ist, weil das ist nämlich nochmal ein zusätzlicher Anschluss, den es hier gibt, einen Ausblasanschluss, dass ich hier den Staubsauger nicht nur als Sauger benutzen kann, sondern auch als kleinen, ich will jetzt nicht sagen Laubbläser, nein, aber wenn ich jetzt irgendwo eine Ritze im Auto habe, wo was drinsteckt, was ich nicht rausgesaugt bekomme, kann ich es auch rauspusten. Also ich kann ihn auch zum Pusten, zum Wegpusten von Staubpartikeln benutzen etc. Da hat er auch vernünftig Dampf, natürlich nicht so wie der High-End-Laubbläser von Ego. Das ist aber ein ganz anderes Segment. Ja, das sind so die Grundfunktionen und dann kommt noch eine ganz clevere Funktion. Wenn man jetzt mit diesem 2 Meter Schlauch agiert, dann sind ja die Reinigungs- oder die Gerätefunktionen wie Ein- und Ausschalten zwischen dem Eco- und dem Turbo-Modus umzuschalten, die sind ja am Gerät, diese Tasten. Aber es gibt eine kabellose Fernbedienung. Diese kabellose Fernbedienung ist magnetisch, die kann ich am Schlauch befestigen und somit kann ich den ganzen Staubsauger mit dieser Fernbedienung bedienen und auch diese Fernbedienung kann ich am Gerät unterbringen und sie ist dann fest magnetisch am Gerät verbunden, wenn ich sie halt nicht mehr benötige. Und die Fernbedienung hat Licht eingebaut. Das bedeutet, ich kann in irgendwelche dunklen Ecken reinleuchten. Ist da jetzt noch Dreck etc., finde ich bei der Autoreinigung besonders interessant. Ja, und wie gesagt, es ergibt ja auch Sinn, dass man jetzt im Schlauch nicht irgendwelche Technik mit lang führt. Die könnte dann irgendwann mal nicht mehr funktionieren, wenn ich den Schlauch knicke etc. Sondern hier ist es interessant und elegant über eine Fernbedienung gelöst, die auch gleichzeitig als Taschenlampe fungieren kann. Auch wenn ich sie nicht am Schlauch habe, funktioniert sie als Taschenlampe. Kann manchmal auch ganz interessant sein. So, das sind so die Grundfunktionen. Natürlich läuft dieser Staubsauger mit dem kompletten IGO-Akkusystem. Also wir haben durch das komplette Akkusystem eine Kompatibilität. Dadurch erhöht sich je nach Akku, den ich dort verbaue, auch das Gewicht. Ist natürlich klar, je höher die Akkukapazität, je höher ist natürlich auch das Akkugewicht. Und somit erhöht sich das auch das Gesamtgewicht. Das sind so die grundsätzlichen Features von dem Gerät. Kommen wir doch noch mal kurz zum Luftdurchsatz, also zum Volumenstrom, der dort erzeugt wird. Wir haben also zwei Modis, einmal den Turbo-Modus und einmal den Eco-Modus. Im Turbo-Modus schafft das Gerät 2400 Liter Luft in der Minute als Durchsatz und im Eco-Modus 1410 Liter in der Minute. Das ist in dieser Größenkategorie und in dieser Klasse Rekord. Also ich habe jetzt mal so quer verglichen, künstliche Intelligenz sei Dank, man kann da ja sehr schöne Vergleiche mit anstellen. Und mir wurde dementsprechend eine schöne Tabelle rausgeworfen, also in der Größenklasse, in dieser 12-Liter-Größenklasse und in dieser extrem portablen Klasse ist das Klassenprimus oder ist das Gerät ein Klassenprimus? Und das ist ja genau das, was ich haben wollte. Was Kleines, Kompaktes, was immer seinen angestammten Platz in der Garage hat und wo ich drauf zugreifen kann. Und das macht das Gerät sehr, sehr gut. Nochmal ganz kurz auf die Nass-Funktion zurückzukommen. Die Ansaughöhe betrifft oder nicht betrifft, sondern beträgt 1,5 Meter, also 1,50 Meter. In dieser Höhe kann er das Wasser oder die Flüssigkeiten dementsprechend ansaugen. Interessant ist auch noch zu sagen, dass der Auffangbehälter, der gleichzeitig auch fürs Wasser oder auch für die festen Partikel fungiert, logischerweise keine großartigen Ecken oder Kanten im Inneren hat. Der ist sehr leicht zu reinigen. Da hält sich nichts irgendwo im Inneren fest an Dreck und anderen Materialien, sondern ist sehr leicht zu reinigen und sehr schnell auch vom Gerät abzulösen. Man kann auch, was ich ganz vergessen habe, noch das Gerät mit einem Beutel betreiben. Es gibt auch Beutel im Sortiment, wenn man das machen möchte. Also klassische Staubsaugerbeutel. Einer ist auch im Lieferumfang enthalten. Kann man machen, muss man nicht machen, aber die Option besteht. Das war so mein Kurzreview. Was heißt Kurzreview? Ich fand es relativ lange. Aber ja, mal gucken, wie gut er sich in den nächsten Jahren schlägt. Ich muss dazu sagen, IGO-Produkte habe ich jetzt seit 2,5 Jahren im Einsatz. Und keines der Produkte, die ich bis jetzt im Einsatz habe, ist bisher kaputt gegangen. Auch keines der sogenannten Verbrauchsmaterialien, wie gesagt, zum Beispiel bei dem Freischneider, die Rotocut-Klinge, die gilt als Verbrauchsmaterial in Anführungsstrichen, je länger man sie benutzt, die ist immer noch dran und schneidet bei mir immer noch so wie am ersten Tag. Ja, und ich arbeite sehr viel mit der Rotocut-Klinge. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das nur einmal im Quartal benutze, sondern das ist schon sehr, sehr, sehr oft im Einsatz, das Gerät. Also von daher bin ich generell mit der Produktexperience der kompletten Produktpalette zufrieden. Muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass mich so eine Marke oder dass mich generell eine Marke so durchgehend begeistert. Gut, das dazu.
Okay.
Das Gadget der Woche.
Klang sehr gut, ja.
Ja, du, leistungstechnisch ist das wirklich ein tolles Produkt. Viele sagen ja, das Produktdesign, das ist nicht so schick mit diesem Grau-Schwarz und diesen durchsichtigen Elementen, aber das ist ja auch eine Frage des Geschmacks. Und irgendwo muss man sich auch von den Marktbegleitern abheben und die Designsprache hebt sich ja schon von der Konkurrenz ab. Ja, gut, das Gadget der Woche. Dann sind wir doch durch.
Ja, würde ich sagen.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir dann uns am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Mach's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.